Die Hamburg Steelers sind deutscher Baseballmeister. Wenn ich diesen Spruch in fast 6 Monaten nochmal erneut aufspreche, dann wird sich mein heutiger Gesprächspartner, denke ich, sehr, sehr drüber freuen. Mein heutiger Gesprächspartner ist nämlich der Jens von den Hamburg Steelers. Hallo Jens.
Hallo Niklas, schön, dass du mich eingeladen hast, dass ich bei eurer Sendung hier dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Heute sind wir unter uns einmal, denn mein kongenialer Partner, der Lukas, der ist gerade beim Umzug beschäftigt und konnte damit leider nicht bei unserem Talk mit dabei sein. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass, wie gesagt, du heute mein Talkpartner bist. Und ich denke, mit der Eingangsthese würdest du dich wirklich tierisch drüber freuen, wenn es in 6 Monaten so kommen würde, oder?
Ja, natürlich. Also Deutsche Meisterschaft auf jeden Fall das Ziel der Hamburg Steelers. Ob es in diesem Jahr soweit ist, weiß man natürlich nicht. Die Liga ist stark, ist alles knapp, ist alles nah beieinander. Aber es würde mich natürlich auf jeden Fall freuen, gerade weil wir halt auch einfach eine starke Organisation in den letzten Jahren geworden sind. Nicht nur einfach ein gutes Team haben, sondern wirklich das Ganze drumherum. Und manchmal ist es auch nicht so gut, wenn man zu schnell deutscher Meister wird, sondern wenn man so einfach ein bisschen wächst, Playoffs, sich eine Fanbase aufbaut, da sind wir gerade dabei, also es ist echt läuft super hier und dann ist es manchmal auch zu früh, wenn man dann deutscher Meister wird, dann ist die Erwartung der Fans natürlich hoch, von daher gut mitspielen, gute Spiele an den Tag legen, wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, sind wir auch nicht traurig am Ende und machen natürlich da weiter, wo wir dann am Ende der Saison aufgehört haben nächstes Jahr.
War schon mal ein schöner Ausblick auf das, wie sich euer Verein entwickeln soll. Ich will noch mal eben vorwegnehmen, ich habe es gerade schon angekündigt und man hat es auch schon rausgehört, du hast mit den Hamburg Steelers zu tun. Was genau ist deine Rolle bei den Hamburg Steelers, Jens?
Ja, ich bin ja 2010 zu den Hamburg Steelers als Trainer gewechselt, habe da quasi das Team hier als Head Coach übernommen, habe über die Jahre dann auch so ein bisschen was aufgebaut drumherum, um den Platz, alles Mögliche. Dann aus familiären Gründen 2018 mein Sohn geboren, habe ich mich dann als Trainer so ein bisschen zurückgezogen. Dann hatten wir ein Jahr einen amerikanischen Trainer, Tim Crow, der hier war. Und dann 2019, Ich hatte, glaube ich, auch einen großen Anteil daran, David Wohlgemuth nach Hamburg zu locken, mit dem ich zusammen meinen Trainer-B-Schein damals gemacht habe und den ich auch persönlich kannte. Das war so mein Wunschkandidat. Da wusste ich, der kann noch ein bisschen mehr draufpacken als ich in den Jahren zuvor. Und dann bin ich halt ein bisschen übergegangen in das Streaming. Das war auch schon immer mein Wunsch als Trainer, dass unsere Spiele auch im Internet laufen. Und habe dann angefangen mit einem Freund aus dem Verein hier das zu machen mit 3 Kameras und einfach den Anfang gemacht, immer weiter mittlerweile. Also wir werden jetzt am Samstag beim Streaming werden wir 5 Kameras haben auf dem Feld, 2 feste und 3 mit Kameraleuten. Wir haben ein Studio mittlerweile, also das Streaming ist so ein bisschen mein Hobby geworden und mein Spaß, das Ganze zu machen. Darüber hinaus mache ich noch viel am Platz, also Platzarbeit, wo ich viel organisiere, mich um einiges kümmere. Und ganz neu bin ich auch noch U12-Trainer bei uns. Da mache ich jetzt auch noch mit, weil mein Sohn in dem Alter ist. Da habe ich letztes Jahr angefangen, da ein bisschen die Kinder zu trainieren. Und jetzt bin ich U12-Trainer noch, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Also wie gesagt, an allen Ecken und Enden im Verein zugange. Und ich sage immer, wer bei uns im Verein viel macht, der kommt um mich meistens nicht drumherum. Auch wenn ich nicht fest im Vorstand bin, im Beirat bin ich halt. Im Förderverein bin ich auch noch erster Vorsitzender bei uns. Von daher, ja, viele, viele verschiedene Sachen, aber alle mit Leidenschaft und Spaß und freue mich, dass wir auch viele Leute haben, die da einfach dann mitarbeiten.
Ja, man hört es definitiv raus. Du lebst für Baseball, du lebst für deine Hamburg Steelers. Wie bist du denn eigentlich zum Baseball gekommen?
Also ich mache das wirklich, ich muss den Kindern immer vorrechnen, wenn ich sage, wisst ihr eigentlich, wie lange ich das schon mache? Und ich mache das tatsächlich schon seit, 32 Jahren? Ja, mit 11 Jahren habe ich angefangen. Mit Baseball in Holzwickede, bei den Holzwickede Joe Boxers, der ein oder andere kennt die aus der Urzeit noch, haben auch mal erste Bundesliga gespielt, hab's da so ein bisschen als Hobby gemacht, auch mit den Junioren sind wir damals deutscher Vizemeister geworden, mit der Jugend auf deutschen Meisterschaften gewesen, in der Auswahl gespielt und dann bin ich da durch einen Trainer, den damaligen, nach Südafrika gekommen, hab da dann halt 4 Monate gespielt, eine Saison, was auch eine super Erfahrung einfach war, also mir war immer klar, mit Baseball kann man nicht reich werden, aber man kann ein unheimlich schönes Leben haben. Man lernt total viele Leute kennen, überall auf der Welt. In Schweden habe ich gespielt, in Deutschland, in Heidenheim habe ich mal gespielt. Also ja, es war einfach super und dadurch, es war immer ein Teil meines Lebens. Mittlerweile mit Familie und so gibt es natürlich auch Sachen, die auch so wichtiger sind, aber es wird immer ein Teil meines Lebens bleiben. Und ja, das ist halt so, seitdem ich 11 Jahre alt bin.
Also wirklich schon eine lange und intensive Baseball-Vergangenheit, die du auch aktuell noch weiter ausführst. Das heißt, du bist aktuell der Mann bei den Steelers hinter der Kamera, hinter dem Stream, wenn man sich die Spiele der Bundesliga anschaut, richtig?
Genau, den Stream organisiere ich halt zum größten Teil. Wir sind aber ein Team jetzt am Samstag und am Sonntag jeweils von 8 Leuten, die den Stream machen. Also ist, alleine kann man das nicht machen, was wir da auf die Beine stellen. Das heißt, da habe ich halt wirklich Leute an meiner Seite, wie den André oder zwei Andres haben wir, André Ellhof, André Gröning. Beim Bildmischer und also es ist wirklich Leute, die da Bock drauf haben, die Spaß daran haben, mega Team und ja, nur so funktioniert das. Und im Verein ist es ähnlich. Wenn ich da alleine stehen würde, immer hätte ich da auch keinen Bock drauf, sondern wir haben wirklich von Jahr zu Jahr wird es besser. Leute, die im Catering, die überall helfen, am Platzbau. Wir haben mittlerweile halt mehr Leute neben dem Baseballplatz als auf dem Baseballplatz. Und wir haben schon einen recht großen Kader mit vielen Spielern aus der Akademie und so, die noch dann natürlich bei der ersten Bundesliga sind. Und das ist schon beeindruckend, finde ich immer, wenn mehr Helfer um den Platz drumherum sind als Jungs, die auf dem Platz halt spielen.
Die das ja dann auch dementsprechend ehrenamtlich machen, was ja dann dafür spricht, dass man wirklich für diesen Sport komplett brennt, oder?
Ja, so sieht's aus. Und natürlich teilweise Eltern, die da mitmachen und Leute, die einfach ewig im Verein schon sind, ehemalige Spieler. Wir haben, wie gesagt, wir haben bei Steelers TV ein junges Mädel, Carola, die macht das, die habe ich über eine eBay-Anzeige, die gesagt, boah, ihr seid so cool, das macht so einen Spaß bei euch, ich möchte euch auch helfen. Und ja, das cool. Merkt man einfach. Positive Energien vervielfältigen, dann steckt das einfach andere Leute an und dann haben die auch Bock, da was zu machen. Und auch die Fanbase mittlerweile, also die letzten Jahre, was sich da entwickelt hat, die Leute kommen, ich war letzte Woche Samstag beim Auswärtsspiel in Doren, ja, da ist Stimmung, die haben Bock und die sind dabei, die feuern die Jungs an, also das merkt man richtig. Und ja, kann man mitfiebern und das ist eine schöne Entwicklung über die letzten Jahre und die stetig einfach weiter nach oben geht und weiter wächst.
Das ist, denke ich, auch in den letzten Jahren habt ihr es, glaube ich, auch immer weiter hervorgeholt. Ich glaube, ihr promotet es auch auf Social Media, Hashtag Steelers Community, Steelers Movement, glaube ich, schreibt ihr auch relativ häufig. Habt viele coole Aktionen auch mit dieser Goldcard, die ihr, glaube ich, seit letztem Jahr, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eingeführt habt. Und jetzt habt ihr auch mit einem lokalen TV-Sender nochmal einen neuen Partner gewonnen, richtig?
Genau, das haben wir mit Hamburg 1. Die zeigen alle unsere Spiele dieses Jahr live und auch diese Goldcard und Social Media Geschichten. Deswegen war mir damals das so wichtig, mit David Wohlgemuth den nach Hamburg zu holen, weil man kann halt einen Baseballtrainer holen, der dann sagt, ja, ich mache halt hier Baseball und bring den Erwachsenen oder leite die Erwachsenen und bring den Kindern Baseballspielen bei. Aber ich wusste halt immer, David ist auch jemand, der das drumherum macht. Ich, als er damals in Hannover schon war, dann ist er nach Doren gegangen, wo er auch recht erfolgreich war. Und da wir viel Kontakt hatten, wusste ich, er macht nicht nur Baseball. Ihm ist nicht nur das wichtig. Ihm ist der ganze Verein wichtig. Der macht bei uns halt Steelers, die Social-Media-Sachen. Also dieses Steelers-Movement ist natürlich auch auf seine Kappe gewachsen. Und die Goldcard, das sind auch Ideen von ihm. Und das ist halt das Schöne daran, dass noch so ein Mensch da ist, der genauso verrückt ist und der dann halt solche Sachen organisiert und macht. Und dann hat man natürlich noch mehr Spaß daran. So wie unsere Sendung im Winter. Wir haben halt beide nach der Saison da gestanden und haben gesagt, ja, ist ein bisschen ruhig im Winter. Was kann man denn für Baseball Deutschland machen? Und dann haben wir uns einfach hingesetzt. Ich sag, du, technisch kann ich. Du machst redaktionell ein bisschen die Sachen. Und dann haben wir haben so oft telefoniert, haben gedacht, die Leute haben bestimmt Bock, uns mal zuzuhören, wenn wir uns einfach über Baseball unterhalten. Und so ist es einfach entstanden, dass wir da im Winter unsere Steelers TV den Videopodcast gemacht haben, als Live-Sendung ja auch noch, wo die Leute, die Zuschauer interaktiv im Chat konnten, die uns ja in der Sendung Nachrichten schreiben und Fragen stellen an unsere Gäste, die wir live zugeschaltet haben. War auch ein unheimlicher Spaß, auch mit technischen Schwierigkeiten. Aber ansonsten, wie gesagt, dieses Steelers-Movement hin und solche Geschichten, das ist halt auch mit David zusammen in einer Hand und der hat natürlich auch Unterstützung im Verein und Backup. Und dann macht das natürlich, dann merkt man, dass es brennt und die Leute da halt mitgezogen werden möchten.
Davon konnte ich mich bisher auch tatsächlich einmal selber persönlich vor Ort überzeugen lassen. Wenn du dich vielleicht erinnerst, letztes Jahr fast zur gleichen Zeit, ich glaube Anfang April, Ende März, hatten wir unsere erste Bases Loaded Community Party bei euch, bei den Hamburg Steelers, eigentlich mit dem Derby gegen die Doren Wild Farmers und anschließend im Hooters MLB Opening Weekend. Das Spiel gegen Doren musste dann wetterbedingt abgesagt werden. Aber da habe ich dann auch zum ersten Mal mit David dann diese Party veranstaltet und da hat man auch wirklich gesehen, der brennt definitiv für so eine Veranstaltung und hat damals auch echt eine Menge Spaß gemacht, diese Auftaktveranstaltung und unsere erste Community Party.
Ich kann mich daran erinnern an die Party noch, genau, war natürlich total Katastrophe, dass das Spiel ausgeregnet ist an dem Wochenende. Dann wurde ja am Sonntag Doubleheader in Doren gespielt. Ja, mit dem Hooters zum Beispiel auch, haben wir auch einen super Partner, wo dann unsere Spiele laufen da live, während die Spiele bei uns gespielt werden am Wochenende, laufen die live im Hooters auf der Reeperbahn da auf 8, 9 Großfernsehern. Also das sind auch Dinger, die kriegt man ja dann so kaum mit, aber wo ganz viel Laufpublikum ist und die Leute durchgehen. Und danach zeigt er dann unsere Spiele in der Wiederholung. Dann ist dann irgendwie mittwochsabends oder so, kommt darauf an, wie wir uns mit dem einigen, auf welchen Tag. Gibt es dann einen Tag, wo der dann alle Baseballer, also nicht nur die Spieler, auch die Fans einlädt und sagt, kommt alle her, wir zeigen die Spiele live und da kriegen wir dann zum echt guten Kurs Chicken Wings All You Can Eat und Getränke. Also das ist auch so ein Baustein nur von ganz vielen. Und ja, kann ich mich dran erinnern, letztes Jahr. Ich hoffe, ihr schafft es dieses Jahr nochmal. Hamburg ist immer eine Reise wert. Alle Leute, absolut, die bis jetzt da waren, die auch gerne mal zum Kommentieren. Ich kommentiere ja unsere Spiele auch alle selber. Habe ja verschiedene Gäste auch beim Kommentieren da. Würde mich freuen, wenn von euch auch mal einer kommt. Ich habe letztes Jahr, das macht auch alles David zum Beispiel, der die Leute für First Pitch einlädt. Da letztes Jahr das zumindest gemacht. Da war dann Alex Schlüter da, der ist von The Zone Kommentator. Der sitzt mit mir, kommentiert das Baseballspiel und erzählt mir dann, ich sage, und was hast du so auf dem Schirm? Und dann sagt er, ja, nächste Woche bin ich in Istanbul beim Champions League Finale. Und die Woche vorher hat er mit mir Baseball kommentiert. Sollte eigentlich ein Inning wollte der machen und der ist komplettes Spiel geblieben, weil dem das so viel Spaß gemacht hat. Und mir natürlich auch. Also es war eine unheimlich tolle Erfahrung, das mit so einem waschechten Profi zu machen, der da am Rand, am Fußballfeld die ganzen Leute interviewt. Und von daher, ja, vielleicht hat von euch dann mal einer Bock. Wenn ihr nach Hamburg kommt, sagt ihr Bescheid und dann, ihr könnt ja auch reden, könnt ihr gerne mal bei mir in der Kabine ein bisschen sitzen und da unterstützen.
Die Einladung nehmen wir, denke ich, sehr, sehr gerne an. Da spreche ich stellvertretend auch für Lukas einmal mit. Aber du hast mich direkt auf eine Frage gebracht, als dann Alex Schlüter, Kommentator, wie gesagt, von The Zone, bei euch war, guckt man sich dann wirklich von so einem Experten ab, der wahrscheinlich nicht jetzt ganz viel Ahnung erstmal von Baseball haben wird, aber natürlich als Kommentator eine gewisse Vita auch schon hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr lern- und wissbegierig. Zum Kommentieren bin ich eigentlich auch nur gekommen, weil mein Anspruch immer so hoch ist, auch wenn sich das ein bisschen doof anhört. Da habe ich am Anfang, als ich Steelers TV so ein bisschen ins Leben gerufen habe, gar nicht mit gerechnet. Ich habe immer gedacht, okay, ich finde jemanden, der das kommentiert und der sich da hinsetzt und ich kümmere mich so um die ganze Orga. Und als der Tag des ersten Streams aber immer näher kam, habe ich irgendwann gemerkt, okay, ja, der vielleicht nicht so oder dann hat sich auch keiner richtig gemeldet. Und irgendwann habe ich dann gedacht, du, dann setze ich mich da selber hin und wir haben es ja auch immer zu zweit gemacht. Ich glaube, das erste Spiel habe ich tatsächlich mit Carsten Harms gemacht. Der ist Reporter bei der Welt, Sportreporter. Und mit dem mache ich jetzt am Samstag auch wieder das Spiel. Ja, und so kam das. Und dann hat mir das halt auch ja, Spaß gemacht, das Ganze zu kommentieren, quasi die Spiele. Und so bin ich da halt erstmal beim Kommentieren überhaupt reingerutscht.
Ja, coole Geschichte auf jeden Fall. Und du hast es auch schon mal vorhin gesagt, 5 Kameras habt ihr, 8 Leute seid ihr, die dort rumrennen. Wie kann ich mir das vorstellen im Vergleich bei anderen Bundesliga-Vereinen? Ist das bei den anderen Bundesliga-Vereinen, die Streams anbieten, weil es sind, glaube ich, auch längst nicht alle, die Streams anbieten, sind 5, klingt für mich jetzt erstmal relativ ordentlich schon.
Ja, 5 ist relativ viel. Ich denke mal so nach Regensburg. Ich glaube, Regensburg hat auch so um die Ecke. Die haben noch eine On-Field-Kamera. Die haben wir am Wochenende auch. Wir machen das aber zurzeit noch mit dem Handy. Da werden wir nächstes Jahr dann auch eine richtige Kamera haben. Also theoretisch haben wir dann sogar 6 mit der On-Field-Kamera. Aber es ist schon aufwendig. Und sowas als Verein, da muss man halt auch ganz klar sagen, wenn ich den Wert unseres Equipments, die Anschaffungskosten unseres Equipments dagegen rechne. Wir haben natürlich auch Einnahmen, gerade jetzt, wo es im Fernsehen läuft, durch die Werbeeinnahmen. Also da machen wir auch nicht wenig. Das geht natürlich direkt in den Hauptverein. Das ist schon aufwendig. Also über die Jahre haben wir da echt ganz schön was an Equipment zusammengeholt. Teilweise durch bei der HASPA hier in Hamburg kann man Anträge stellen auf Unterstützung für Vereine. Das haben wir mit dem Förderverein, habe ich jetzt jedes Jahr gemacht und wir haben was bekommen. Es gab Corona-Hilfen für Digitalisierung, als wir dann ohne Zuschauer spielen mussten. Und da muss man einfach, ja, auch das Drumherum ist halt auch wichtig, dass man da echt dranbleibt, weil umso besser das Equipment ist. Und bei Übertragungsequipment gibt es wirklich keine Grenzen. Ich gehe da auch einmal im Jahr auf eine Messe Und das ist echt enorm. Wir haben gerade alleine Headsets. Wir haben für Streamer oder für Fernsehübertragung, ich sag mal, die Billigversion sozusagen uns gekauft und die kostet 1400 Euro mal eben. Das sind dann 4 Headsets für die Kameraleute, dass die mit der Regie quasi verbunden sind. Und für uns ist aber immer viel sparen, zusammensammeln, Crowdfunding, solche Geschichten. Aber es kann halt nur wachsen, auch für andere Teams. Wir haben mal schon einen Kurs beim DBV gegeben, was mache ich beim Streaming? Und ich glaube, das Erste, was man haben muss, man muss Bock haben. Man muss einfach Lust darauf haben, das zu machen. Dann fängt man vielleicht mit 2 Kameras an. Es gibt auch ein ganz gutes System. Aus den USA kommt das, wo man wirklich, da kann man mit 2 iPhones das Bild an einen Server schicken und dann hat man ein iPad, auf dem man scoret. Das geht auch zu den Servern und von da wird es quasi rausgeschickt. Das ist auch ganz cool. Qualität ist halt nicht so super. Die Mannheimer haben das zum Beispiel gemacht, letztes Jahr, glaube ich. Aber wenn man einmal anfängt, dann leckt man Blut, sage ich mal, und dann geht's immer weiter. Dann sagt man, oh, jetzt brauche ich mal eine neue Kamera und ich hätte gerne eine bessere Auflösung und jetzt brauche ich ein neues Programm. Und ja, wer Fragen hat in Deutschland, kann sich immer gerne bei mir melden. Ich glaube, ich hätte Lösungen für alles, 1-2 Kameralösungen, wie man es am besten, am klügsten macht. Wir haben ja letztes Jahr eine PTZ-Kamera angeschafft, die ich beim Kommentieren noch steuere. Also die kann ich quasi dann, das heißt, man könnte sogar ein One-Man-Streaming machen mit einer PTZ-Kamera, wo man echt auch gut Plays drauf kriegt. Einen in Centerfield, einen in Backstab, kommentieren, kann man alles hinkriegen und ich glaube, das kriegt man auch für 5.000 Euro hin. Mit Werbeeinnahmen kriegt man da sowas dann wahrscheinlich auch über eine Saison vielleicht gestemmt, das Ganze zu finanzieren. Und ja, wie gesagt, wer Fragen hat, kann mich immer gerne fragen, natürlich in Baseball Deutschland.
Das klingt auf jeden Fall danach, dass ihr einen schönen Weg auch gegangen seid, sag ich mal, Step by Step und euch immer fortlaufend entwickelt habt. Und das ist, denke ich, auch was bei vielen Vereinen auch erstrebenswert ist, dass dort, sag ich mal, die Qualität von den Streams natürlich dann auch immer weiter wächst, weil das bringt natürlich dann Baseball Deutschland auch einfach weiter, oder?
Ja, das ist ja der nächste Punkt. Ich glaube, das ist so wichtig. Vor 2 Jahren habe ich es mal versucht mit einem Antrag auf der Bundesliga-Vollversammlung. Das ist ja die Versammlung, wo immer entschieden wird, so ein bisschen die Vereine sich treffen und die Vereine geben dann quasi einem Gremium oder einem Vorsitzenden, ich sag mal, so einen Auftrag mit für die Sitzung, wo dann die Regeln entschieden werden oder die Regeländerungen sozusagen im Baseball drumherum entschieden werden. Und da hatte ich auch mal versucht, dass man zumindest anfängt mit jeder, der in den Playoffs spielt, muss im Folgejahr mit 2 Kameras und einem Kommentator streamen. Dass man solche Sachen, ich glaube, das ist der springende Punkt, um Baseball in Deutschland voranzutreiben, weil wenn man kein Produkt hat und ohne bewegende Bilder haben wir kein Produkt, dann braucht man auch nicht irgendwo anfragen. Also ich meine, teilweise haben wir ja jetzt im Norden, da streamen mehr Teams in der 2. Bundesliga als in der 1. Aber das Niveau, das Einstiegsniveau wird irgendwann so hoch. Also ich sage jetzt mal, wenn ein anderer Verein sagen würde, oh, das, was ihr macht, das wollen wir jetzt machen, dann müssten die 25.000 bis 30.000 Euro auf den Tisch legen, um das zu machen, haben aber immer noch nicht die Leute, die es bedienen können. Also ohne dass sie das doof anhören soll, aber eine Produktionsfirma würde für das, was wir in einem Spieltag machen, würden die locker 5.000 Euro nehmen. Mit Equipment, okay, mit allem und mit Manpower und so drum und dran, weil die Leute sind ja auch nicht billig. Das heißt, man kann nur da rein wachsen und muss die Fehler machen. Ich habe heute alleine am Platz 3 Stunden gebraucht, das Internet wieder ins Laufen zu bekommen, weil das auch mit Glasfaserkabeln alles rübergeht, mit Umwandlern und ganz viel da dran hängt. Aber ich habe heute wieder gelernt, was mache ich, wenn das nicht funktioniert. Beim nächsten Mal habe ich das in 10 Minuten behoben. Heute habe ich 3 Stunden gebraucht. Also man muss diese ganzen Fehler einfach machen. Das ist, wenn man das mit ehrenamtlichen Leuten machen will. Wir werden es beim Baseball nicht hinbekommen, zu sagen, okay, nächstes Jahr machen wir eine Profiliga, alle sollen es übertragen. Das wird eine Vollkatastrophe. Außer wir schicken überall ein Team hin. Aber wer bezahlt das? Das ist so teuer. Also muss man jetzt schon anfangen, dass die Leute jetzt schon was haben. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, wir schicken euch auf einen Lehrgang, der wird dann von dem Verband oder Ligasponsor bezahlt. Aber wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, wir können ja nicht 3 Kameraleute, also wir müssten bei uns 3 Kameraleute bezahlen, einen Bildmischer bezahlen, eine Regie bezahlen, selbst wenn man die Kommentatoren selber stellt. Aber das sind 5 komplett ausgebildete Leute, nur an Lohnkosten, plus natürlich das ganze Material. Und ja, das ist auch, eine Kamera bei uns kostet 1.600 Euro plus oben der Field-Monitor drauf, ein Handzoom, man braucht einen Griff, ein Stativ mit so einem leicht drehbaren Kopf und solche Geschichten. Also ja, das muss einfach auch ein bisschen die Vereine in die Pflicht gezogen werden, dass man jetzt zumindest amateurhaft anfängt, damit man dann irgendwann auf profihaft umstellen kann. Das ist halt, glaube ich, in meinen Augen eine der wichtigsten Sachen. Ohne Produkt gibt es nichts, was man vermarkten kann.
Das trifft es wirklich sehr, sehr gut, weil es ist ja bei vielen Sportarten, Randsportarten, zählt natürlich Baseball auch leider mit dazu. Solange man, sag ich mal, keine bewegten Bilder hat, ist es ganz, ganz schwierig, da eine Popularität natürlich hinzubekommen. Siehe auch American Football, lange Zeit gar kein Thema hier in Deutschland gewesen und dann wird es im Fernsehen übertragen, natürlich auf größerer Bühne, als man sich jetzt vielleicht erstmal Baseball vorstellen kann hier in Deutschland. Aber und auf einmal haben wir einen Riesenhype und die NFL kommt nach Deutschland. Ich meine, das sind jetzt natürlich Zukunftsfantasien. Erstmal aber grundsätzlich sollte dieser Weg ja eigentlich auch im Baseball eingeschlagen werden. Und das, wie gesagt, von der Basis heraus. Und die Basis wäre in dem Fall ja dann die Bundesliga.
Ja, man sollte realistisch bleiben immer. Also man muss ja nicht, einige Leute haben, glaube ich, die Hoffnung, die sagen, im nächsten Jahr wird 10.000 Zuschauer. Aber selbst wenn man sich Regensburg anschaut, die das mit dem Streaming seit Jahren machen und ein super mega Stadion haben, super Setup haben, was da an den Spieltagen auch geboten wird, ist echt mega. Aber trotzdem guckt man dann das Playoff-Spiel gegen die Steelers und da sitzen dann einfach mal 80 Auswärtsfans hinter der Homeplate und ansonsten ist es dann auch fast leer. Ne? Also man muss immer ein bisschen realistisch bleiben. Man darf, glaube ich, nicht die falsche Hoffnung schüren, wo man sagt, boah, dann geht's los und wir haben solche Einnahmen. Aber man kann natürlich, man muss wachsen. Man darf nicht aufhören, besser zu werden und zu wachsen in der ganzen Geschichte.
Absolut, und gewachsen seid ihr ja auch als Verein, wie du es auch schon eingangs gesagt hast. Ihr wart letztes Jahr, habt ihr die Saison als Zweiter oder Dritter abgeschlossen?
Ich glaube, wir waren sogar Zweiter am Ende.
Ja, ich meine, ich meine, dass ihr relativ zum Schluss noch an Paderborn, müsste es glaube ich auch gewesen sein, noch dran vorbeigezogen seid. Und jetzt am Anfang hat es ja einmal scherzhaft gesagt, die Hamburg Steelers werden deutscher Meister. Du hast darauf geantwortet, dieses Jahr muss es noch nicht unbedingt sein. Ihr wollt langsam wachsen, aber es ist durchaus ein Ziel von euch als Hamburg Steelers, in der Bundesliga dauerhaft in naher Zukunft um die Meisterschaft mitzuspielen.
Ja, das auf jeden Fall. Also hier wird auch, natürlich klar, wird auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Da kommt man beim Baseball auch nicht mehr drum rum. Also früher ging das, dass man gesagt hat, oh super, wir haben einen Haufen von Jungs, die einfach Bock haben und die Spaß daran haben und alle ihre Beiträge zahlen. Und dann haben wir halt, holen uns zwei Ausländer oder zwei Gastspieler. Und dann war es das halt. Also man muss auch hier Leuten was bieten und man muss das auch alles hinbekommen. Also es drumherum, es wird ja nicht günstiger, da oben mitzuspielen, was man ja an Heidenheim und an anderen Vereinen sieht, an Regensburg, die ja auch Geld in die Hand nehmen. Und das müssen wir natürlich klar auch machen, auch Eigengewächse halten, wie zum Beispiel Simon Bäumer, der ja hier auch groß geworden ist bei uns, auf dem College war, in Australien war, plus Leute, die man dazu holt, plus ein gutes Scouting, der Kubo natürlich, der aus Japan, der war in Japan Profi, hat der erste Liga gespielt, also der Typ ist eine Legende da, dass so jemand ein zweites Jahr hier spielt, ist halt auch einfach unglaublich. Und das ganze Aufbauen ist natürlich super. Also dieses Jahr habe ich auch so mitgefiebert, wie lange nicht aufs erste Spiel, einfach die ganzen Leute da zu sehen, die dass man die mal am Schlag sieht. Auch Robert Dröge, der jetzt zu uns gewechselt ist, mega. Den habe ich auch vor Jahren schon verfolgt und hatte auch schon mal Kontakt mit dem. Und das ist so ein richtiger Gamer, der halt richtig Bock hat. Und dass der auch noch dabei ist und das ist auch ein guter Spirit im Team. Also ja, und da wollen wir natürlich anknüpfen. Letztes Jahr ein bisschen unglücklich gelaufen, die ganze Geschichte, durch das Rainout in Hamburg. Da ist ja das Playoff-Spiel am Sonntag dann ausgefallen quasi und ja, das Lustige, da gab es ja auch viel Stress ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit ich darauf eingehen soll, aber
Gerne, fühl dich frei.
Es gibt ja 5 Spiele in der Serie quasi, wo dann Spiel 1 und 2 sind dann beim besser Platzierten. Genau, das war also bei uns quasi. Wir waren nämlich Zweiter, müssen wir ja Zweiter gewesen sein. Bei besser Platzierten, also sprich, die Spiele wären Samstag, Sonntag. Darauf folgende Woche ist dann Samstag, Sonntag Spiel 3 und 4 und eventuell im Anschluss direkt Spiel 5, wobei der besser Platzierte dann Heimrecht hat. So läuft das, wenn es regulär läuft. Jetzt ist aber Spiel 2 an dem Sonntag ausgefallen. Was man dazu sagen muss noch in der Serie, Spiel 1 darf nur von Deutschen geworfen werden, Spiel 2 darf dann von einem ausländischen Spieler geworfen werden, was bei uns im Fall ja der Kubo war, Spiel 3 wieder Deutsch, Spiel 4 ist wieder das Ausländerspiel, Spiel 5 ist wieder Deutsch. Jetzt ist das Spiel am Sonntag ausgeregnet und die Steelers mussten dann nach Regensburg fahren mit einem Sieg im Gepäck, ein Spiel schon gewonnen zu Hause. Und haben dann am Samstag Spiel 2 gemacht, was natürlich dann das Ausländerspiel war, wo der Kubo werfen wollte. Am Sonntag sollte dann das trotzdem ein Doubleheader stattfinden, Spiel 3 und 4, wo dann auch wieder das Ausländerspiel ist. wo du kennst dich ja noch besser mit MLB-Baseball aus, also Starting-Pitcher, die Back-to-Back von einem Tag auf den anderen, gibt es, glaube ich, in MLB auch recht selten.
Und, gar nicht.
Ja, von daher war das natürlich für uns schon echt eine harte Nummer, wo es viel Unmut gab. Man muss aber auch dazu sagen, ich finde, da kommt dann wieder durch, wie amateurhaft Baseball doch noch ist, weil natürlich es genauso in der Bundesspielordnung drinsteht und da kann dann auch ein Verband ja nichts für. Ich meine, dass die Regel vielleicht ein bisschen doof ist, finde ich auch, aber es kommt halt niemand mit besseren Vorschlägen, weil es steht immer noch so in der Bundesspielordnung. Das heißt, da stand es genauso drin. Da steht drin, wenn Spiel 2 ausfällt, wird dann auswärts Spiel 3, dann Spiel 4. In der Reihenfolge bleibt es halt gleich. Es wäre halt cooler gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, Spiel 2 ist dann Ausländer, Spiel 3 ist Deutsch. Man holt Spiel 2, das Ausländerspiel, als Spiel 5 quasi nach oder solche Geschichten. Aber ja, es steht genauso in den Regeln drin. Da braucht man sich dann auch hinterher, finde ich, nicht beschweren, wenn es so drin steht. Und klar, als Regensburger, die sagen natürlich, ja, sind die Regeln, machen wir so. Fies war es natürlich noch, dass am Sonntag es in Strömen geregnet hat, der Platz kaum bespielbar war und es war echt Katastrophe. Unsere Jungs haben Samstag gespielt, Sonntag dann gespielt, ich glaube bis abends um 11 oder sowas haben die, glaube ich, gespielt. Und es war, die hatten kein Hotel, die hatten gar nichts, die mussten halt abends auch wieder nach Hause fahren. Und das habe ich immer echt als Gefahr, da habe ich früher als Trainer auch sehr viel Respekt vor gehabt. Wenn Leute den ganzen Tag auf dem Platz stehen, dann abends nach Hause fahren, also wenn da mal was passiert, dann wird man, glaube ich, auch als Verantwortlicher seines Lebens nicht mehr froh. Wir hatten mal die Situation vor ein paar Jahren, da ist in Paderborn, waren die Berliner, die sind auch immer morgens hin und abends zurück. Und da ist tatsächlich, war nicht seine Schuld, aber da ist ein Auto von den Berlinern, da kam Geisterfahrer entgegen. Und von dem Spieler ist tatsächlich die Frau, die war schwanger, die ist gestorben. Das war ganz, ganz tragisch und ganz, ganz schlimm. Und ja, wenn sowas, ich weiß nicht, ob man dann vielleicht noch denken würde, gut, wenn wir ein Hotel gebucht hätten, wären die Jungs fit gewesen, vielleicht wäre da was anders gelaufen. Also ich wollte das immer nie tragen. Wir haben versucht, immer viel zu übernachten. Und das wäre so, die sind echt noch nach Hause gefahren dann sonntagsabends, weil es keine Hotels mehr gab. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich hart, nach ab 9 Uhr morgens am Platz sein und dann irgendwie abends um 11 nach 2 Spielen noch nach Hause fahren, war schon eine harte Nummer auf jeden Fall.
Das klingt auf jeden Fall nach keinem schönen Ende einer eigentlich sehr, sehr erfolgreichen Saison. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, bin jetzt natürlich nicht bei eurem Kader so drin. Ist der Kader zu 2023 relativ konstant geblieben oder gab es große Veränderungen?
Ja, es gab also Gastspieler, tauscht man ja öfter mal aus. Ja. Das ist so, die kommen ja, ist ja verschiedene Beweggründe, warum die auch nach Deutschland kommen. Einige kommen ja auch nur für ein Jahr und wollen dann was anderes machen, wollen nach dem College halt nochmal ein bisschen Erfahrung machen. Von daher haben wir schon ein bisschen was geändert. Der Mike Kelkboom zum Beispiel, der ist dann auch wieder weg. Einige kommen auch nur, weil es ein bisschen Kohle gibt. Oder der Austin Hassani, der hat ja auch in vielen verschiedenen Vereinen schon gespielt, war auch nur ein Jahr bei uns. Aber dadurch, dass ich im Winter bei David so viel mitbekommen habe und er mich da echt ein bisschen eingebunden hat, mich immer auf dem Laufenden gehalten hat quasi mit den Spielern, die wir bekommen, dadurch, dass der Kubo, das ist echt ein Star in Japan. Also David war im Winter in Japan ein paar Tage und der sagt, du kommst in ein Restaurant und dann stellen die einen Tisch für den auf. Weil das ist halt krass. Ich hätte bei einer Lothar Matthäus Deutschlands gesagt, aber wie man den Tisch aufstellt, weiß ich nicht. Aber den kennen da Leute. Der steigt in ein Taxi und die Leute verneigen sich vor dem und die erkennen den einfach auf der Straße. Und wir haben immer gedacht, okay, der will ein Jahr in Deutschland das hier kennenlernen und so und dass der ein zweites Jahr hier in Hamburg spielt, ist einfach auch, das ist so ein schönes Feedback für uns, den Verein, für David, wo man sagen kann, dass der das hier so cool findet, dass der wiederkommt. Ich meine, der könnte überall spielen bei seiner Leistung, ist jetzt gerade wieder Spieler der Woche geworden, hat 2 Hits gegen Dortmund in 9 Innings abgegeben, trotz dass er auch schon über 40 ist. Also der ist auf jeden Fall da wieder als Pitcher gesetzt, der wirft ja auch fast immer durch, der wirft ja während des Spiels noch Bullpens. Dann haben wir natürlich den Quinn Cotton im Outfield noch, der da als Verstärkung am Schlag natürlich noch eingekauft wurde und auch ein super schneller Läufer ist. Dann haben wir noch einen zweiten Japaner in Shortstop. Wir hatten einen aus der ABL, der hat dann aber irgendwie ja abgesagt. War ein bisschen komisch, dann, nachdem man so lange Kontakt mit dem hatte. Und dann hatten wir einen Japaner, der sich beworben hat. Und der Japaner hat zum Beispiel tatsächlich, der hat gefragt, der wollte unbedingt bei uns spielen wegen dem Kubo und hat wirklich dann gefragt, ja, wenn wir Training haben, darf ich den dann ansprechen? Also die Japaner sind halt auch einfach so höfliche und respektvolle Menschen. Von daher ist es natürlich auch cool und man sieht, der ist mit dem Herzen dabei. Dann haben wir natürlich unsere Urgesteine, Simon zum Beispiel, der einfach auch, ja, letzte Woche pitcht, haut eine Bombe, also grandios. Kevin van Meensel, der halt auch hier seit 3 Jahren oder seit 2,5 Jahren bei uns ist, auch mega. Also ich habe richtig, was macht richtig Spaß, den Jungs. Ich habe richtig gefreut aufs Spiel. Letzte Woche Auswärtsspiel war ich echt lange nicht mehr. Und ich freue mich auch aufs Heimspiel riesig. Also Bonn ist dann nochmal richtig auf Augenhöhe, glaube ich. Solbach natürlich, Markus Solbach, den kenne ich noch, als er das erste Mal bei der NRW-Auswahl, da war ich früher Pitching-Coach, als der da angekommen ist auf dem Feld und dann hat er ursprünglich gespielt im Nachwuchsbereich, hat er gesagt, ja, hier, ich soll mal zur Auswahl gehen sozusagen. Also der wusste die Regeln noch gar nicht ganz, aber hat schon fester geworfen als alle anderen. Und da freue ich mich auf den am Samstag natürlich, weil ich glaube, das ist einer der besten Pitcher in Deutschland. Ja, und dann natürlich auch das Spiel und unsere Jungs. Gute Line-Up, gute Defense. Also, wie gesagt, wer halt schaut gerne auch im Stream rein. Jeder mal nach Hamburg kommen, das ist auch eine Reise wert. Also es wird auf jeden Fall ein cooles Spiel und da freuen wir uns riesig drauf. Und Ziele sind ähnlich. Es gibt nur noch 5 Teams in der ersten Bundesliga Nord. Da zählt jedes Spiel. Also da gibt es auch keine Pausen. Jetzt haben wir gegen Doren ganz gut gespielt. Aber auch Köln, Alex Bayham, die haben sich auch gut verstärkt. Bonn ist sowieso immer stark. Paderborn auch stark. Viele gute junge Leute, super Trainingsmöglichkeiten. Selbst Doren, auch wenn es jetzt echt ein bisschen ja einseitig aussah am Wochenende, aber die haben sich auch super verstärkt. Ich glaube, Double-A-Pitcher war der Pitcher vom Sonntag. Also von daher, da gibt's nicht mehr. Früher gab es bei 8 Teams immer so, okay, oh, da kommt jetzt ein Team. Puh, können wir ein bisschen durcharbeiten, ein bisschen easy machen, ein bisschen Schlagtraining. Nee, jedes Wochenende ist Augenhöhe und alles geben. Und bei der Stimmung, die im Team ist, sehe ich das positiv, dass wir da auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Also sprich, unter die ersten 4 kommen, wird man sehen, wo man dann abendet. Und dann dieses Jahr ein bisschen mehr Glück in den Playoffs vom Timing und von den Spielen und gutes Movement zu Hause. Dann kann man auch mal eine Runde weiterkommen und dann muss man schauen, was geht.
Es klingt nach Euphorie an der Elbe auf jeden Fall, wie du es gerade gesagt hast. Und genau, eingangs ja die Frage, ob sich am Kader ja viel verändert hat. Jetzt sind dann, ist ja jetzt mal die deutschen Spieler weitestgehend ja dann da geblieben. Das kann natürlich dann vielleicht auch die Situation, die jetzt zum Ende der Playoffs dann eingetreten ist, natürlich vielleicht auch zusammenschweißen. Das heißt, wenn man dann 2024 eventuell erneut auf Regensburg treffen sollte, kann das natürlich dann vielleicht nochmal die ein oder andere Erinnerung bei euch dann hervorheben und dann den ein oder anderen Spieler nochmal mehr kitzeln. Und wer weiß, vielleicht ist dann vielleicht sogar schon dieses Jahr der ganz, ganz große Wurf drinnen. Wen siehst du denn sonst dieses Jahr noch als Favorit in der Bundesliga? Du hast gerade im Norden schon ein paar Teams genannt, die durchaus stark auflaufen können. Jetzt ist es ja so, die Hauptrunde wird ja erstmal geteilt, Nord- und Südrunde, bis dann später in der Postseason, in der Playoffs, dann geteilt wird und dann wird, glaube ich, auch über Kreuzer gespielt. Was denkst du, wer könnte oder wer ist dieses Jahr im Favoritenkreis drin?
Ja, schwer zu sagen, das Ganze. Also auf jeden Fall direkt erster Spieltag haben ja Regensburg und Heidenheim gegeneinander gespielt. Das habe ich mir auch ein bisschen im Stream angeschaut. Die Heidenheimer haben ja auch einen super Stream mittlerweile. Und da sieht man natürlich, wie das Ergebnis ist, wieder recht höher. Da ist natürlich, die haben beide eine gute Offense und schlagen halt viel mit Martin in Regensburg, der halt auch viel, ja, buntet, Hit and Run, sehr aktives Baseball spielt, sage ich mal. Auf jeden Fall 2 Top-Kandidaten für die Meisterschaft. Ja, Bonn im Norden, muss man sehen, wie die das verkraften, dass Vinny Ahrens weg ist. Ich war dafür Markus Solbach wieder fit auf dem Hügel. Auf jeden Fall auch ein wichtiger Kandidat. Also das sind schon so 3 Teams, wo ich sage, ja, die haben schon gute Chancen. Aber man muss halt auch sagen, die anderen Teams, die schlafen halt nicht. Also letztes Jahr hat auch dann Köln gegen Bonn gewonnen, obwohl die halt irgendwie im unteren Teil der Tabelle waren. Also ist jedes Wochenende auf Augenhöhe. Wenn man da einfach mal das gute Wochenende hat und 2, 3 Bälle besser fallen, klar ist die erste Playoff-Runde auch best of 5, aber da kann auch schnell mal einer von den Favoriten rausfallen. Also ich glaube, wenn das letztes Jahr anders gelaufen wäre mit den Spieltagen, das Wetter ein bisschen mitgespielt hätte, dann hätte da auch Regensburg schon ein bisschen mehr Probleme gehabt und dann hätte auch mal schnell sowas nach hinten losgehen können. Ne? Also die haben jetzt gegen uns offensiv nicht so gut aus. Ich glaube, 2-0 haben wir das erste Spiel gewonnen. Durch einen Homerun von uns, war halt ein Pitcher-Duell. Und von daher, ja, Paderborn sage ich schon, Heidenheim, Regensburg, Paderborn vielleicht auch noch im Norden, Bonn. Ja, wir, also das ist schon, wird ein toughes Ding auf jeden Fall. Ich freue mich auf gute Spiele auf Augenhöhe, auf wenig Blowouts, interessante Spiele, die knapp sind. Die machen natürlich auch das Spiel für die Zuschauer dann interessanter.
Absolut, klingt auf jeden Fall danach, dass die Liga enger zusammengerückt ist, auch wenn natürlich erstmal dieses Jahr mit Berlin und mit Mannheim zwei Teams ja insgesamt fehlen. Aber wenn es natürlich dann die Qualität steigert, auch umso schöner, statt dass man da so ein bisschen jeweils in der Nord- und Südstaffel so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft dann letzten Endes hat. Ihr habt ja auch mit eurer Elbakademie wirklich ein gutes Nachwuchssystem, wo durchaus auch Talente nachkommen, aber vielleicht teilweise auch schon so gut sind, dass etwas Größeres angestrebt wird mit Paul Hopp, der jetzt neben Yannick Walter auch in der Brewers-Organisation ist. Magst du uns mal was zu eurer Nachwuchsarbeit mit der Elbakademie erzählen?
Ja, Elbakademie, auch eine Sache, die David Wohlgemuth ins Leben gerufen hat, damals noch mit unserem Nachwuchscoach, mit Martin zusammen. Aber David, der das da leitet, und das macht er auch, da habe ich auch gar nicht so viel mit zu tun, außer dass ich das öfter sehe und die Kinder interviewe, aber das ist halt echt mega. Ich kriege das, letztes Jahr habe ich so einen Steelers TV Talk gemacht, da habe ich einmal in der Woche angefangen, Bundesligaspieler, kleine 5 bis 6 Minuten Interviews mit denen zu machen, und habe dann irgendwann, lief ein Nachwuchsspieler rum, dann sag ich, du, komm, wir machen auch mal eins. Dann haben wir halt jede Woche, habe ich immer einen Bundesligaspieler, einen Nachwuchsspieler gemacht, und da habe ich auch nochmal erst richtig erfahren, wie viel dahinter steckt. Also, dass die auch morgens um 7 Uhr vor der Schule trainieren, die teilweise schon. Die haben teilweise 6-mal die Woche Training, also ist echt enorm. Und ja, da macht David auch echt viel. Die waren ja dieses Jahr dann in San Francisco mit der Akademie und haben da auch Spiele gespielt und getrainiert, und das ist schon echt heftig. Also, wie viel Zeit auch die Kinder da in Baseball investieren und wie die Eltern das unterstützen und dass die diese Möglichkeit einfach haben, sowas zusätzlich zu nutzen, mit alle unsere Gastspieler sind ja auch Trainer. Also da ist ein unheimlich, der Schlüssel ist dann auch gut, wo dann 4, 5 Kinder haben einen Trainer für sich alleine, der dann mit den Sachen macht. Das ist schon mega, und das ist ja alles nur zusätzlich. Also da sind natürlich, klar, viele Steelers drin, aber da sind auch Kinder aus anderen Vereinen drin, aus Kiel, aus von den Knights hier aus Hamburg, aus anderen Hamburger Vereinen, die da ja auch gefördert werden. Und das ist schon mega. Ich meine, mein Steelers ist auch, also läuft es auch ganz gut, würde ich mal sagen, im Nachwuchsbereich. Wir sind ja letztes Jahr mit der U12 deutscher Meister geworden. Da sind jetzt die meisten Kinder im Jugendbereich hochgegangen. Also da sind wir gut besetzt. Wir haben beim T-Ball unten angefangen. Super T-Ball-Trainer, der 2-mal die Woche mit den Kindern trainiert und das toll macht. Und die rücken dann natürlich nach. Dann habe ich letztes Jahr eine U10 gemacht. Jetzt haben wir die U10 und die U12 zusammengepackt sozusagen, weil die U10 keine Liga hat und die älteren Kinder jetzt in den Jugendbereich gegangen sind. Da haben wir auch mittlerweile 25 bis 30 Kinder in den Schülern, U12, und in U15 haben wir halt auch echt viel. Also wir sind super gut aufgestellt, haben viele Kinder, haben auch gute Trainer, viel Knowledge hier. Von daher sehe ich da rosig in die Zukunft, und ich glaube, dass da die ersten sind ja jetzt schon in der Bundesliga dabei, mit Milan Rönnfeld, der im Winter jetzt noch in der Dominikanischen Republik war zum Beispiel. Also da sind schon ein paar Kinder, die auch echt gut sind. Manchmal sehe ich die und ich denke, wow, also zu meiner Zeit, also wenn die Junioren von heute gegen die Junioren von mir damals spielen würden, die hätten das wahrscheinlich richtig platt gemacht. Ja, die können schon Baseball spielen, die Jungs. Und klar, ist natürlich immer schwieriger, wenn man einen Verein hat, der natürlich sagt, okay, wir haben nicht so viele Spiele in Deutschland und wir wollen um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Es ist natürlich schwierig, Spielzeit zu kriegen, aber wenn dann da natürlich Jungs sind, die dann mal ein At-Bat kriegen und da natürlich draufhauen und da zeigen, ey, Trainer, ich kann das, die kriegen natürlich öfter eine Chance und dann können die sich da reinspielen. Und ich glaube, da werden in den nächsten Jahren auch einige da reinkommen. Also es wird echt angenehm werden, dass man da immer so den deutschen Stamm behalten kann, auch aus Eigengewächsen. Natürlich auch welche, die zum College gehen, das haben wir halt auch, Rickard Koch, der noch auf dem College ist, der jetzt im Sommer halt auch dann wieder zu uns stößt, wenn sein College-Break ist. Simon Bäumer, der auf dem College war, also da sind ja auch einige. Ich glaube, es geht jetzt auch wieder einer aufs College. Und das ist super. Man sieht richtig, wie David das halt auch Spaß macht. Und wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass dieses Gesamtpaket, wir haben halt nicht nur einen Trainer mit David, sondern wir haben jemanden, der halt hier im ganzen Verein Nachwuchs sich kümmert, die Akademie leitet, Sponsoren ranbringt, Social Media. Und wenn der dann da natürlich Unterstützung durch so Verrückte wie mich und unseren Vorstand und andere Leute hat, dann läuft das Ding halt auch, ne?
Absolut. Also ohne vielleicht andere Teams damit vorm Kopf zu stoßen, würdest du so ein Investment, sag ich mal, von ehrenamtlichen Personen wie von dir oder halt natürlich auch von David bei anderen Vereinen auch wünschen, um einfach Baseball Deutschland voranzubekommen?
Ja, also es gibt ja viele Vereine, die das auch machen, aber ich selber zum Beispiel habe mal wieder festgestellt, es gibt ja oft Probleme im Nachwuchsbereich und gerade nach Corona, muss man sagen, war der Zulauf in Vereinen so groß. Mein Sohn wollte einmal beim Fußball ein Probetraining machen und da hieß es, ja, wir haben eine Warteliste mit 40 Kindern. Da konntest du gar nicht hingehen hier bei uns um die Ecke, ne? Und ich habe letztes Jahr angefangen, wie gesagt, dadurch, dass unsere Schüler halt echt gut waren und das waren halt viele Elfjährige. Letztes Jahr elf Jahre alt, mein Sohn ist letztes Jahr 8 geworden. Bei den T-Ballern war dem das ein bisschen zu, ja, da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann habe ich gesagt, du, dann mache ich einmal die Woche U10-Training. Und weil wir echt ein paar Kinder hatten, die gut waren in dem Alter. Und ich habe mit 5 Kindern angefangen und ich habe am Ende der Saison hatte ich 18. Also und ich habe aber jede Woche Training gemacht. Und dieses kontinuierlich, einfach, man braucht jemanden, der einfach sagt, ich mache das und ich bin 2-mal die Woche da. Und das fällt nie aus. Wir hatten halt auch immer im T-Ball-Bereich, da haben wir dann immer Eltern gehabt, die ihre Kinder gespielt haben und es ist einfach nie ausgefallen. Wir haben immer jemanden da. Ansonsten kommt nämlich beim nächsten Mal wieder ein Feiertag, dann ist das Kind bei der Oma auf dem Geburtstag, dann ist da und dann ist 4 Wochen her. Und wenn man einfach wirklich erstmal was anbietet und man kann überall fragen, wenn man jetzt sagt, oh, mein Baseball-Knowledge ist nicht so gut, die Leute können in Bundesliga-Vereinen fragen und sagen, darf ich mal bei euch über die Schulter schauen? Es gibt Trainer-C-Scheine, die man machen kann. Bei der Deutschen Baseballakademie kann man als Gasttrainer in Sommerferien eine ganze Woche mitmachen und kann sich da als Trainer auch fortbilden quasi. Also Möglichkeiten, Baseball-Sachen zu erlernen, gibt's genug. Man muss halt Bock haben und mit den Kindern was zu machen und das wirklich regelmäßig anbieten. Das ist immer so das A und O, finde ich. Und wenn man das macht, dann haben die Kinder auch Spaß und dann kommen die auch gerne.
Glaube ich direkt. Und damit noch mal eine Frage. Nennen wir sonst mal gerne aus der Hüfte geschossen 3 Gründe, warum sollte jemand sein Kind zum Baseball schicken?
3 Gründe. Baseball ist eine super kompakte Sportart, die total gerecht ist. Also Fleiß wird belohnt beim Baseball. Wer sich anstrengt, der erzielt auch Erfolge. Es ist total vielseitig. Also wenn ich das jetzt hier live von er sage, kriege ich wahrscheinlich wieder einen drüber irgendwo, aber ich sag's es einfach
von
mal.
Mir so, nicht.
Nee, aber das ist mir im Streaming auch schon passiert, also von daher, da gibt's die witzigen Namen. Aber ich sage jetzt mal, da kommt ein kleines, dickes Kind bei uns zum Baseball, was beim Fußball natürlich, was beim Fußball halt nicht so schnell laufen kann und schnell kaputt ist, nicht so viel Kondition hat. Beim Baseball kommt das, kann natürlich auch nicht so schnell aufs erste Base laufen oder so schnell den Ball, aber hat viel mehr Kraft als andere Kinder und kann den Ball viel weiter hauen. Also beim Baseball, es ist viel vielseitiger. Oder du hast ein Mädel beim Fußball im Schulsport, da spielen, wenn da 2 Klassen oder eine Klasse gegeneinander spielt, dann spielen 10 gegen 10, aber in Wahrheit spielen da 4 gegen 4, die 4 Jungs, die im Verein sind, gegen die anderen 4, die im Verein sind. Und die Mädchen, die kriegen die den Ball. Wenn beim Mädchen das Baseball im Right Field steht, selbst da, und da kommt ein Ball hin, dann muss es da hingehen, den Ball nehmen und reinwerfen. Und beim Schlagen ist jeder mal dran. Also du kannst dich beim Baseball einfach nicht verstecken. Jeder kann durch Leistung besser werden. Und langfristig gesehen hat man beim Baseball natürlich, wie gesagt, wir haben Amerikaner, Japaner, einfach diese Community beim Baseball. Wie gesagt, ich habe selber in Südafrika gespielt. Ich war 19 Jahre alt, ich kannte da keinen Menschen. Und bin dann mit dem Trainer, der hat mich da runtergebracht, den kannte ich. Ich habe im Verein gespielt, da waren nur Farbe. Wir waren 2 Weiße in dem ganzen Verein. Das war so ein bisschen im Ghetto in Kapstadt. Und das war mega. Da habe ich heute noch Kontakt mit Leuten. Solche Geschichten, ja, da gibt's Geschichten, die erlebt man nur beim Baseball einfach. Ne? Und mega Sport, der Spaß macht. Also Baseball, sagt man immer, entweder man liebt es oder man hasst es. Aber die Kinder, die wir jetzt auch, die dazukommen, sind ganz viele Eltern, die noch nie Berührungspunkte mit Baseball hatten und die einfach sagen, boah, ist das cool, das macht Spaß und freuen sich, dass die Kinder Bock drauf haben. Von daher, also, ich könnte wahrscheinlich 100 Gründe sagen.
Vermutlich. Baseball, entweder man liebt es oder man hasst es und bei dir hört man definitiv raus, du liebst es nicht nur, du lebst dafür und das ist ein ganz, ganz tolles Feuer, was man da, wie gesagt, bei dir merkt und das strahlt dann auch mit anderen Personen, mit David dann ja unter anderem auch auf den ganzen Verein aus und dementsprechend lebt ihr halt den Steelers Movement und deswegen ganz, ganz spannendes Team bei euch aktuell und ganz, ganz spannend zu beobachten, wie es bei euch weitergeht. Jetzt steht am Wochenende euer Home Opener an gegen Bonn, also direkt ein schönes Spitzenspiel zu Hause. Was schätzt du, wie geht die Serie aus?
Ja, es wird tough. Es wird sich ein bisschen zeigen. Bonner hören bestimmt auch zu. Ich kann ja meinen Senf so dazugeben. Es wird natürlich tough, wie die Bonner uns sehen. Also Kubo, unser japanischer Werfer, würde ich mal sagen, bei uns in den Reihen auf jeden Fall unser bester Werfer. In Bonn ist wahrscheinlich Markus Solbach der beste Werfer, werden die den, weil der ist halt Deutscher, der kann Samstag und Sonntag werfen und der Kubo ist ja Ausländer, also er kann nur am Sonntag werfen. Von daher ist erstmal die erste Frage, wird der Solbach starten am Samstag oder am Sonntag? wie viel Respekt hat Bonn und sagt sich, okay, Hauptsache wir nehmen ein Spiel mit oder wir starten unseren Besten gegen den. Das ist natürlich entscheidend. Also gegen Markus Solbach wird es tough. Auch wenn David zuhört und jetzt ein bisschen sauer auf mich wird. Aber wenn wir, ich habe mal gesagt, Samstag auf Augenhöhe spielen und dann kann es in beide Richtungen ausgehen. Ich glaube, man muss schon in den Bullpen von Bonn kommen. Solbach wird eine harte Nummer. Das heißt, wir müssen die kurz halten und versuchen, irgendwie in den Bullpen zu kommen. Also da echt ein paar Pitches ziehen, Kontakte machen, Ball ins Spiel bringen. Und dann kann alles passieren. Und am Sonntag denke ich, dass wir das Spiel dann für uns entscheiden werden.
Wir sind gespannt. Das spricht auf jeden Fall vieles dafür, enge Partien zu werden. Wir werden auf jeden Fall den Link zu eurem Steelers TV auch auf jeden Fall in unsere Shownotes reinpacken, damit die Leute natürlich jetzt auch die Möglichkeit haben, das alles, was Jens uns gerade präsentiert hat, natürlich dann auch sich selber anzuschauen. Und deswegen schaut auf jeden Fall rein. Wann sind die Spiele? Samstag und Sonntag?
Samstag um 14 Uhr und Sonntag um 13 Uhr.
Zur besten Zeit also, um es sich zu Hause auf der Couch gemütlich zu machen und dann Baseball über Steelers TV zu gucken oder natürlich live vor Ort.
Gerne noch unseren YouTube-Kanal abonnieren, dann bekommt ihr auch immer Bescheid. Das, sowas ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, das hilft halt allen Vereinen. Also ich habe auch alle Vereine auf YouTube abonniert, die streamen, auf Facebook habe ich die alle. Das ist so eine Sache, wo ich sage, das muss schon mal funktionieren, dass jedes Vereinsmitglied irgendwie auch die anderen Vereine abonniert, dass wir einfach da eine große Community sind und jeder jeden unterstützt und da gerne auch unseren Kanal auf YouTube, Instagram uns da folgen. Das sind Sachen, mit denen wir natürlich bei Sponsoren auch wieder Geld verdienen können. Andere Vereine genauso gut. Die sehen dann, oh, ich meine, wir haben eine riesen Community mittlerweile auf Instagram. Wir haben WhatsApp-Gruppen und wo auch viele Infos rausgehen und die Leute versorgt werden, ist ja auch interessant, aber da gerne folgen. Dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn ein Spiel ist. Und dann seid ihr immer live dabei.
Auf jeden Fall. Jens, das waren sehr, sehr spannende Eindrücke aus deinem Vereinsleben bei den Hamburg Steelers aus der Bundesliga heraus. Bedanken uns auf jeden Fall erstmal sehr, 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 sehr stark dafür, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ich weiß nicht, hast du noch kurz Zeit und Lust, dich der MLB auch zu widmen?
Ja, ich bleib gerne noch kurz drin. Viel sagen kann ich dazu nicht. Hatte ich euch ja schon mal gesagt, ich schaue MLB mehr so auf Sport 1 Plus abends mal am Fernseher und gucke mir dann viel Kameraführung an, viel Technik an. Twins verfolge ich so ein bisschen durch Max Kepler, weil ich doch freue mich schon, wenn der gut spielt da drüben. Dodgers jetzt ein bisschen, weil ich da im Stadion war und da jemanden kenne letztes Jahr. Also von daher höre ich es mir gerne an, wenn du zwischendurch natürlich von mir eine Meinung zu irgendwas haben willst, auch wenn ich nicht so viel Ahnung habe, dann bin ich natürlich gerne dabei. Also danke dir natürlich auch nochmal erstmal für das coole Interview und dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr, sehr gerne und ich denke, da darf ich auch für Lukas wieder sprechen. Wir freuen uns immer gerne, wenn wir dich nochmal zwischendurch wieder reinbekommen, weil wirklich sehr, sehr spannende Geschichten dabei gewesen sind. Aber ich denke, zu dem ersten Thema, weil du es gerade auch schon mal gesagt hattest, du warst früher mal Pitching-Coach, wirst du vielleicht eine Meinung zu haben, weil die Pitcher in der MLB, die haben sogar selbst von einer Epidemie an Verletzungen derzeit gesprochen. Die MLB ist gerade ja on pace to 52 Tommy John Surgeries. Das ist historisch hoch. Letztes Jahr mit 31 war schon neuer Bestwert, ein trauriger Bestwert, wenn man es so sagen darf, weil davor waren es immer ungefähr 25,4 pro Jahr vor Einführung der Pitch Clock. Prominente Verletzte aktuell Shane Bieber und mit Tommy John. Spencer Strider ist noch unsicher, ob er eine Tommy John Surgery sich unterziehen muss. Weitere prominente Verletzte, zwar nicht alle mit Tommy John, aber dennoch verletzt Garrett Cole, Jacob deGrom, Shohei Ohtani darf natürlich hitten, aber ist als Pitcher aktuell nicht einsatzbereit. Max Scherzer auch verletzt. Und ja, viele von der MLB-Spielergewerkschaft haben jetzt gesagt, das liegt an der Pitch-Clock, die ja vor 2 Jahren eingeführt worden ist und jetzt auch nochmal reduziert worden ist, die Zeit von 20 auf 18 Sekunden bis zur Pitch-Abgabe. Und da sagt jetzt einfach die Spielergewerkschaft, das kann nur daran liegen. Was würdest du dazu sagen, Jens? Denkst du, es liegt an der Pitch-Clock oder könnte es vielleicht doch auch andere Gründe haben?
Also ich finde das Spiel durch die Pitch-Clock ein bisschen interessanter. Es geht halt echt schneller. Baseball ist schon lang. Also man hört ja, ich rede auch gern und ein ganz Baseballspiel ist mir manchmal auch zu lang, mir das anzugucken, live, weil ich muss immer was zu tun haben. Ich habe ja selber lang gepitcht und ich meine, irgendwann ist ja auch mal Schluss für die Körper. Die wollen alle über 100 werfen Und wenn man sich mal so einen Pitch in Zeitlupe angeguckt hat, so eine Bewegung vom Pitcher, in was für Positionen ein Arm da ist, also da kann man ja, kommt man ja gar nicht rein. Also soweit kann man den Arm gar nicht verbiegen nach hinten. Und also ich würde bei sowas immer sagen, die wollen alle immer fester werfen. Und klar, die trainieren natürlich auch noch härter und machen noch mehr Übungen und sind natürlich mehr darauf ausgezielt. Also ich glaube, es ist auch einfach oft, dass irgendwann ist bei so einem Körper ja auch mal Schluss. Dann geht's nicht mehr. Also irgendwann sagt der Körper ja auch mal, nö, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, die Pitch Clock, ja, dann müssen sie halt weniger werfen. Früher haben die Leute, Randy Johnson hat zwar früher nur über 90 geworfen, aber der hat auch 9 Innings durchgeworfen. Das gibt's ja auch relativ selten mittlerweile. Ja. Und von daher glaube ich, ja, nicht, dass es unbedingt an der Pitch Clock nur liegt.
Gehe ich tatsächlich bei dir auch vollkommen mit. Also ich sehe es auch tatsächlich mehr so, dass der Wurfstil oder der Pitching-Stil einfach nach dem Motto immer mehr Spinrate auch mit drin zu haben. Ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich hatte es mal recherchiert gehabt. Die Geschwindigkeit der Pitches ist im Schnitt bei allen Würfen ungefähr um 2 Meilen erhöht worden. Und so wie du es gerade auch gesagt hast, wenn man sich das teilweise in Slow Motion anschaut, das kann einfach nicht lange gut gehen für einen Körper. Und ich denke, da wird die Pitch Clock jetzt keine große Ursache dran sein. Das war auch die Meinung von der MLB. Die sagt, aktuell gibt es dafür keine Beweise und Experten würden das überprüfen. Und selbst Justin Verlander aktuell jetzt im Rehab, ich glaube in der AAA, hat das Gleiche gesagt. Es wäre einfach jetzt zu sagen, es liegt an der Pitch Clock. Er geht allerdings auch eher davon aus tatsächlich, dass es einfach am Pitching-Stil liegt, mehr Spinrate, höhere Geschwindigkeiten, dass dadurch dann einfach die Verletzung herkommt. So, das ist kein schöner Trend. Wir wünschen uns natürlich alles, dass die Top-Pitcher natürlich auch auf dem Mount stehen. Und da muss natürlich geguckt werden, wie kann das im Griff bekommen werden. So wie du es gerade schon gesagt hast, da muss weniger geworfen werden, mehr auf die Relief-Pitcher und auf die Closer gegangen werden. Aber aktuell sieht es natürlich erstmal nicht schön aus, aber ich denke auch nicht, dass es an der Pitch-Clock aktuell liegt.
Sehe ich ähnlich.
Sehr gut. Wir kommen jetzt nochmal auf ein Thema. Das passt eigentlich auch zu den Hamburg Steelers, weil wie nennt sich denn eigentlich euer Ballpark, Jens?
Euer Ballpark ist der Jackie Robinson Ballpark. Schon seit einigen Jahren haben wir ein ganz cooles Graffiti auf dem Gelände von Jackie Robinson und seit diesem Jahr auch ein riesengeiles, danke Davids Bruder, der extra angereist ist, der hat den Namen dann Jackie Robinson Ballpark nochmal bei uns an den Eingang riesengroß geschrieben, weil das ist das Erste, was man sieht, wenn man quasi auf unserer Baseballanlage zuläuft.
Die Bilder kriegt ihr auch auf jeden Fall noch auf Social Media von uns einmal geliefert, damit ihr euch das nochmal besser vorstellen könnt. Ja, und warum die Frage, wie der Ballpark bei den Hamburg Steelers heißt, weil am 15.04., also am Montag, ist nämlich der alljährliche Jackie Robinson Day und damit so ein bisschen führen wir wieder die Geschichtsstunde aus der letzten Folge ein. Onkel Niklas holt nämlich das Geschichtsbuch raus und erklärt euch mal eben kurz, was eigentlich genau dieser Jackie Robinson Day ist und wer ist eigentlich Jackie Robinson. Ja, jedes Jahr am 15.04. spielen nämlich tatsächlich alle MLB-Teams, das kommt nicht häufig vor, dass wirklich alle MLB-Teams an einem Tag spielen und tragen dann tatsächlich sogar alle die gleiche Nummer, die 42. Und warum die Nummer 42? Das war nämlich früher die Nummer von Jackie Robinson. Und der ein oder andere, der mit Baseball viel zu tun hat, dem wird der Name Jackie Robinson natürlich was sagen. Und ich glaube, da wird Jens auch zustimmen. Jackie Robinson ist ja wirklich eine Legende im Baseball. Er war 1947 der erste afroamerikanische Baseballspieler, der es in die MLB geschafft hat und hat damit letzten Endes dann die Rassentrennung in der MLB, aber auch abseits des Baseballs dann durchstoßen. Jackie Robinson ist auch der Hauptdarsteller von dem Film 42, die Geschichte einer wahren Legende. Hast du den schon mal gesehen, Jens?
Ja, klar habe ich den gesehen. Also mega Film. Sollte sich auch jeder mal anschauen.
Absolut. Also für mich auch mit Abstand der beste Baseballfilm, den es aktuell auf dem Markt gibt. Also ein ganz, ganz geiler Film. Müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und ich gehe noch mal ein bisschen weiter drauf ein. Bis 1947 war es nämlich so, dass dunkelhäutige Spieler bei der MLB waren zwar nicht offiziell gebannt, aber es gab ein sogenanntes Gentleman's Agreement, dass dunkelhäutige Spieler es ja nicht in die MLB aufgenommen werden und haben dann parallel in den Negro Leagues gespielt. Und Jackie Robinson war dann am Opening Day am 15.04.1947 der erste dunkelhäutige Spieler, der es in die MLB geschafft hat und damit, wie gesagt, diese Rassentrennung in der MLB durchstoßen hat, was natürlich dann auch Auswirkungen auf ganz Amerika letzten Endes hatte. Und über welches Team hat das geschafft? Das war der damalige Manager von den damals noch Brooklyn Dodgers. Der wollte nämlich die besten Spieler der Negro Leagues unter Vertrag nehmen, hat dann unter anderem Jackie Robinson ja ins Farmteam erstmal aufgenommen, das Ganze in Montreal. Und in Montreal war die Situation ein bisschen anders als in Amerika. Das heißt, da hatte er tatsächlich großen Fansupport gehabt und das sah natürlich dann anders aus, als man, als das dann in die Big Leagues geschafft hatte, weil teilweise war es so, das sieht man auch im Film, wenn Auswärtsfahrten anstanden, dann ist häufig den Dodgers ja Eintritt ins Hotel verwehrt worden, weil halt Jackie Robinson als dunkelhäutiger Spieler im Line-Up war, im Kader war. Und schaut euch den Film auf jeden Fall an. Die MLB feiert diesen Tag, diesen 15.04. Wie gesagt, alle Teams spielen, alle tragen die Nummer 42. Also Jackie Robinson, wirklich eine große Legende im Baseball-Sport und auch abseits davon.
Man kann es sich immer so schwer vorstellen. Also den Film kann ich auch nur empfehlen, was für einen Druck man selber stehen muss, wenn der ganze Teambus nicht ins Hotel einchecken darf, wegen mir, also wegen einer Person dann, was für ein Druck das sein muss, den man da aushalten muss und wieder auch im Stadion beschimpft wurde und allein wenn der Bus irgendwo zu einer Pinkelpause hält und dann darf, ich meine, schwarze oder dunkelhäutige Menschen durften ja zu der Zeit im Bus, in öffentlichen Bussen noch nicht mal da sitzen, wo die Weißen saßen oder dieselben Toiletten benutzen, aus demselben Hahn trinken. Also es ist unvorstellbar, wie das in der Apartheid dann noch so, was für ein Leben das war halt. Und der Film bringt es ganz gut rüber. Wie gesagt, kann ich auch nur empfehlen und dann kann man das ein bisschen vielleicht verstehen, was da so abging.
Absolut, deswegen 15.04. definitiv ein Pflichtprogramm, da die MLB zu schauen. Und Jackie Robinson Ballpark bei euch, ihr feiert ihr dann auch den Jackie Robinson Day bei den Steelers?
Ja, bewusst nicht. Also wir machen relativ wenig eigentlich, habe ich schon mal so ein bisschen mitbekommen, da haben wir ein bisschen das auszuschlagen. Ist natürlich in der Zeitung und machen natürlich auch, positionieren uns natürlich auch so als weltoffener Verein, der natürlich da auch überall gegenüber neutral ist. Also da nutzen wir das schon. Aber jetzt bewusst wir spielen ja am Samstag, Sonntag, also am Montag spielen wir natürlich nicht. Aber ob wir jetzt am Sonntag da wir das jetzt in der Sendung besprochen haben, werde ich es im Stream auf jeden Fall noch mehr erwähnen. Und das, was du gerade erzählt hast, kannst du mir gerne nochmal zuschicken, dann kann ich das am Sonntag im Stream für meinen Zuschauern erzählen und die werden sich da bestimmt auch freuen und dann kann man die Geschichte da auch nochmal aufgreifen, weil es einfach auch unheimlich interessant ist und einfach auch ja für Weltoffenheit und dass man sowas, Rassentrennung oder Menschen aufgrund von Hautfarbe oder Abstammung auch nicht anders behandeln sollte, einfach nochmal richtig rüberbringt und werde ich am Sonntag dann auf jeden Fall im Stream nochmal so ansprechen und auch gerne so wiedergeben, was du gerade erzählt hast.
Also nochmal einen Grund mehr, in dem Stream reinzuschauen oder wie gesagt in den Jackie Robinson Ballpark der Hamburg Steelers natürlich selbst einzukehren. Wer aber auch am Jackie Robinson Day im Line-Up stehen wird, ist nämlich jetzt Jackson Holliday. Der hat heute Morgen, deutscher Zeit, gab es dann die Info, dass der Top- oder First-Overall-Pick aus dem Jahr 2022 von den Baltimore Orioles als ja eigentlich wohl gehyptestes MLB-Prospect jetzt endlich hochgezogen worden ist, wird jetzt heute Nacht, also wir nehmen jetzt hier am Mittwoch auf, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird er mit seinen Orioles gegen die Boston Red Sox sein MLB-Debüt geben. Das heißt, während wir hier sprechen und ihr euch die Folge anhört, kann es tatsächlich schon sein, dass Jackson Holliday seinen ersten Home Run geschlagen hat oder seinen ersten Hit. Also da kann man sich auch freuen, dass er jetzt endlich den Sprung in die MLB geschafft hat. Ich weiß nicht, Jens, hast du schon mal ein Bild von Jackson Holliday zufällig gesehen?
Nee, habe ich noch nicht, muss ich zugeben.
Okay, für alle die jetzt ein Bild vor Augen haben und für alle die nicht, werde ich nochmal das Bild nachliefern. Er sieht wirklich aus, also es könnte gefühlt ein Spieler von euch aus der Elbakademie sein, der vielleicht 15 oder 16 ist und der sieht wirklich sowas von jung aus und hat jetzt sein MLB-Debüt vor sich. Von daher wirklich absolutes Talent und da kann man jetzt wirklich gespannt drauf sein, wie er sich in den Big Leagues schlagen wird.
Du hast recht, ich sehe ihn. Wir haben gerade gegoogelt, ich sehe ihn gerade. Hast du recht.
Sieht jung aus, ne?
Ja, die langen Haare und so, sieht echt, ja.
Als wäre er noch 15 oder 16 oder gerade in der Pubertät und ja, jetzt wird er im Fenway Park, im legendären Fenway Park auflaufen. Respekt dafür auf jeden Fall.
Siehst du, wenn der in den Jahren ein Superstar wird, in den nächsten Jahren, dann werde ich mich immer daran erinnern, dass du mir den vorgestellt hast.
Ja, dann schreibt ihr das schon mal tatsächlich gut auf, weil die Chancen stehen tatsächlich sehr, sehr gut, so wie auch im Springtraining aktuell abgeliefert hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich jetzt in den Big Leagues schlagen wird. Wir beziehungsweise die Oakland Athletics könnten dein Feuer für Baseball auch sehr, sehr gut gebrauchen, Jens, weil bei den Oakland Athletics läuft aktuell nicht wirklich viel Gutes zusammen. Und der neueste Höhepunkt einer ja traurigen Franchise-Story ist jetzt eigentlich folgender, dass die Oakland Athletics jetzt nächste Saison nach Sacramento gehen. Viele werden sich jetzt mal fragen, hä, Sacramento, die gehen doch eigentlich nach Las Vegas. Ja, es ist jetzt tatsächlich so, die Oakland Athletics haben bekannt gegeben, man wird von 2025 bis 2027 nach Sacramento gehen, in den Sutter Health Park. Kapazität von 14.000 Zuschauern, 10.000 Sitzplätze und 4.000 Zuschauer können auf einer Grünfläche Platz nehmen. Gibt so ein bisschen Spring Training Vibe. Das Ganze ist ja notwendig geworden, weil einerseits man geht 2028 nach Las Vegas und der Ballpark wird auch 2028 frühestens fertig sein. Der Mietvertrag in Oakland im Coliseum läuft aus. Die Stadt hat wohl ein Angebot gemacht. Das war den Athletics dann aber wohl zu teuer. Und dann haben die Athletics gesagt, no, dann gehen wir jetzt nach Sacramento und werden da jetzt erstmal für 3 Jahre unsere Zügel aufziehen. Und das ist eigentlich nochmal wieder ein neuer trauriger Tiefpunkt, weil man geht dort in Triple-A-Ballpark und eigentlich hat man sogar tatsächlich in Las Vegas auch mit dem eigenen Farmteam einen Triple-A-Doppelpark zur Verfügung stehen und geht jetzt nach Sacramento. Also den Move kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen. Scheinbar sind die Gründe wohl dafür, dass der TV-Vertrag bei den Oakland Athletics vorsieht, dass man in der Bay Area bleiben muss und das wäre mit Sacramento gegeben. Aber der TV-Vertrag hat gerade mal einen Wert von, ich glaube, irgendwo 60, 65 Millionen Dollar und das tut den Oakland Athletics scheinbar so sehr weh, dass man das nicht abschreiben mag und keinen neuen Vertrag aushandeln kann, weil wahrscheinlich auch die sportliche Leistung gerade einfach zu schlecht ist, so dass man jetzt für 3 Jahre nach Sacramento ins ja, Niemandsland geht, wo man eigentlich auch keinerlei Bezug zu hat. Und Ganze getoppt wird eigentlich noch dazu, dass man nicht mal wirklich mit Sacramento was groß zu tun haben wird, weil aufs Logo wird einfach nur Athletics stehen, auch bei dem Auswärtstrikots wird kein Teamname, also wird kein Stadtname vorher stehen. Es wird einfach schlicht die Franchise jetzt The Ace genannt. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Von daher, ich glaube, die Ace bräuchten, wie ich es gerade gesagt habe, Jens, jemanden wie dich, der Bock auf so eine Franchise, auf so ein Team hat und den Feuer einheizen würde und nicht, ja, sowas Lebloses, einfach vor sich hindümpelndes Konstrukt ohne jegliche Führung.
Ich kann mich ja mal bewerben auf jeden Fall. Aber es ist halt, ja, das Traurige ist, es geht halt immer mehr ums Geld bei den ganzen Geschichten, ne? Bei
Ja.
den ganzen Profisachen und so. Da geht es halt immer ums Geld, Geld, Geld. Und ich war letztes Jahr, war ich in Las Vegas und da kann man sich auch vorstellen, worum es da dann geht, wenn die Athletics dann da sind. Ich meine, da, Las Vegas, da werden die ja auch keine Fanbase haben von Leuten, die da wohnen, sondern Las Vegas ist einfach, da sind jedes Wochenende andere Leute, die da einfach Unmengen von Geld lassen. Und es ist alles richtig, also die USA ist eh teuer geworden, aber da ist noch dreimal so teuer. Also das war echt Fast Food, 3 Leute kostet da in so einem Hotel Fast Food Ding unten. Burger, Pommes und Getränk kostet da immer $100 für 3 Leute. Von daher kann man sich vorstellen, wie das da im Stadion wird, wenn die Athletics dann da sind. Ich meine, ja, da werden einfach Leute hingehen, die da Urlaub machen, aber eine Fanbase so richtig werden die da halt nie dann bekommen. Also sie werden halt nie mehr richtig eigene Fans haben, sondern immer nur Leute, die, ach, cooles Event, gehe ich mal hin. Aber so richtig Leute, die mitfiebern, wird es da dann halt auch nicht mehr geben, denke ich mal.
Ja, das war eigentlich so die bisschen die Kernaussage, die Lukas und ich auch schon mal über die Athletics in Las Vegas gezogen hatten. Wir hatten nämlich die Frage aufgestellt, macht das Sinn, eine Franchise, eine MLB-Franchise in Las Vegas zu haben und sind eigentlich auch zu der Essenz gekommen, irgendwie kann sich die MLB diesen Markt Las Vegas leider nicht entziehen, weil einfach die NFL schon vor Ort ist, NHL ist vor Ort. Die NBA hat dort jetzt ja ihr In-Season-Tournament ausgetragen. Von daher ist es ein Markt, der irgendwo bedient werden muss. Aber es wird halt eine Franchise sein, die keine feste Fanbase hat. Das sieht man ja jetzt auch schon in der NFL mit den Raiders. Der Ballpark wird halt gefüllt mit Auswärtsfans, die dann einfach natürlich sagen, ja, ich mache einen geilen Auswärtstrip. In dem Fall dann im Baseball halt einen schönen Trip mit einer schönen Serie. Und kann A in den Casinos zocken, kann Sportwetten betreiben. Und das füllt natürlich dann wieder Las Vegas die Kassen, aber der Franchise wird es vermutlich nicht groß helfen.
Ja, sehe ich ähnlich.
Spannend auf jeden Fall, wie es da jetzt weitergeht. Aber wie gesagt, jetzt erstmal von 2025 bis 2027 geht es in den Sutter Health Park mit einer Kapazität von 14.000, damit mit Abstand kleinster MLB-Ballpark nach den Cleveland Guardians mit 34.800 Zuschauern. Sind ein paar mehr als die, die bei euch reingehen. Wie viel gehen bei euch maximal rein? Habt ihr da so eine Zahl?
Also wir haben unsere Sitzplätze, die wir übrigens im Tennisstadion Rutherbaum abgebaut haben und bei uns dann wieder angebracht haben. Das sind irgendwie 358, glaube ich. Plus dann haben wir nochmal auf unserer Naturtribüne 60 Stühle stehen. Also wir haben so, ja, ich sag mal um die 400 Sitzplätze ungefähr, aber haben ja dann noch Terrasse und Bierwagen. Und also da passen schon 600, 700, 800 Leute mal ganz bequem rein. Wir haben uns beworben für ein Länderspiel im August. Wenn sowas kommen sollte, dann werden wir natürlich noch zusätzlich Tribünen aufbauen. Aber Stimmung ist schon gut. Das wird schon, wenn es voll ist, sieht man das schon. Aber da passen schon ein paar Leute rein.
Ja, dann, wie gesagt, hin zu euch. Und Jens, mir fällt noch eine Sache ein. Wenn du mir noch 2 Minuten gibst, ich hätte noch zwei Community-Fragen.
Gerne.
Die Community-Fragen sind, gibt es Unterschiede in den Regeln zwischen MLB und der Bundesliga? Kannst du das beantworten?
Ja, also normalerweise das Regelbuch wird immer ein Jahr später angepasst. Also wenn in der MLB eine Regel kommt, dann kommt die ein Jahr später in der Bundesliga. Es wird aber immer noch darüber gesprochen, wie sinnig die natürlich ist für die Bundesliga. Also eine Pitchclock haben wir zum Beispiel nicht, weil das ja auch keiner messen kann. Wir haben auch keinen Videobeweis, weil es einfach nicht über einen Stream gibt und man nicht die Möglichkeiten hat. Ob sowas wie zum Beispiel größere Bases, die gibt es ja mittlerweile schon in der MLB, kommen, ist aber auch gar nicht so leicht. Man denkt da gar nicht drüber nach. Man denkt halt, dann kaufen wir uns halt größere Bases. Aber das ist ja auch nicht so einfach, weil die Foul-Linie ja übers Base außen geht. Sprich, man muss den ganzen Anker mit dem Beton unten ausgraben und muss den natürlich auch neu setzen. Also es ist nicht einfach ein Base raus, ein Base rein. So funktioniert das natürlich nicht. Von daher werden die MLB-Regeln, das sind immer die Hauptregeln, und dann gibt es halt sowas wie eine Bundesspielordnung, wo dann halt noch die spezifischen Sachen nochmal drinstehen. Wir haben ja auch Regelungen mit ausländischen Spielern und sowas. Also es gibt schon leichte Unterschiede, aber die Grundsachen, Maße, Entfernung, Anzahl der Innings, Tiebreaker-Rules sind dann auch wieder ein bisschen anders, wie die dann funktionieren, wenn hinterher Gleichstand ist und so. Aber es wird viel übernommen, aber es wird immer nochmal entschieden, ob es dann wirklich Sinn macht. Aber wenn es in der MLB eine neue Regel gibt mit irgendeiner Kleinigkeit, die übernommen wird, es wird die immer ein Jahr später meistens umgesetzt.
Okay. Und dann möchte Daberg-21 noch wissen, wie schnell wird denn eigentlich in der Bundesliga gepitcht? Habt ihr da Zahlen?
Ja, haben wir sogar. Also in Hamburg haben wir ja sogar in unserem Stream eine Radar Gun, die quasi die ganze Zeit unsere Centerfield-Kamera. Wir haben hinten ein großes Display. Wir haben auch eine Stalker Radar Gun. Also Stalker ist auch die Radar Gun, mit der auch die Scouts rumgehen. Die ist genau, das Ding hat auch mal 2.500 Euro gekostet oder Dollar gekostet. Und da haben wir ein großes Display hinten. Also kann man von unserer Centerfield-Kamera tatsächlich jeden Pitch sehen. Der ist dann immer 4 Sekunden, glaube ich, eingeblendet. Sehen, wie schnell die Leute werfen. Und da haben wir dann halt schon Leute, also in der deutschen Bundesliga, die da auch mal 92, 93 reinfackeln. Das ist schon letztes Jahr, wer war das denn, der Eddie aus Doren und ach andere, Markus Sobach, der wird jetzt auch über 90 auf jeden Fall werfen. Wir haben allerdings in der Bundesliga natürlich auch noch Leute, die auch Mitte 80 werfen, aber da auch erfolgreich sind. Also unser Simon mittlerweile wirft dann noch fester als früher. Aber die einfach dann auch überzeugen und Spots treffen. Das ist halt das Schöne, dass das in der Bundesliga immer noch ganz gut funktioniert, dass man da die Leute auch auskriegt durch schlechte Schläge, Geschwindigkeitswechsel und so. Also es gibt, wie gesagt, es gibt Pitcher, die auch mal 92, 93 auf der Radar Gun werfen, aber wir haben auch noch Pitcher, die Mitte 80 werfen. Und oft ist dann einfach, ja, entscheidender ist manchmal der Unterschied zwischen dem Fastball und dem Offspeed-Pitch, also dem Changeup oder dem Breaking Ball, und wie gleich die Bewegung aussieht. Also es ist viel schwieriger, eine wechselnde Geschwindigkeit zu schlagen, als wenn jemand immer mit der gleichen Geschwindigkeit wirft. Also wenn ich zum Beispiel mal, wenn wir so Firmen-Events haben und da sind Leute, die haben noch nie geschlagen und ich stelle dann die Pitching-Maschine auf den Hügel und ich stelle die dann schnell ein, damit die mal sehen, wie das ist, dann gucken die sich 5, 6 Bälle an und danach machen die Kontakt. Weil man muss ja immer nur dasselbe ausrechnen. Also das Schwierige beim Baseball ist ja gar nicht immer das Schnellwerfen, sondern der Geschwindigkeitswechsel ist natürlich das Schwierige. Und aber in der Bundesliga gibt es auch schon, ja, schaut es euch gerne an. Am Wochenende, Centerfield Kamera, ich mache auch gerne mal darauf aufmerksam, da ist im Hintergrund in roten Zahlen, das ist immer die Meilengeschwindigkeit der Pitcher, die auf dem Hügel sind, kann man mit Markus Solbach wahrscheinlich auch einen der schnelleren in der Bundesliga sehen.
Ja, abschließende gute Worte, du hast es nochmal wieder zusammengefasst. Folgt euch, folgt den Steelers TV auf YouTube, guckt euch das Spiel an, guckt euch die gesamte Saison natürlich an, geht natürlich aber auch in den Ballparks vor Ort, also nicht nur bei den Hamburg, auch gerne in Hamburg, aber auch andere Vereine wollen natürlich gerne unterstützt werden, wollen besucht werden, von daher schaut, wo der nächste Baseballverein bei euch ist, probiert selber aus, geht in den Ballpark, schaut euch die Spiele an, wir schicken den Link zu Steelers TV in die Shownotes, das heißt, da könnt ihr draufklicken, dann seid ihr direkt dort, könnt es abonnieren, dann werdet ihr auch direkt informiert, sobald die Steelers live unterwegs sind. Und deswegen, Jens, ich sag besten Dank für deine Zeit und du bist nicht nur Bundesliga-approved, sondern jetzt auch MLB-approved. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir auf jeden Fall, die Insights von dir zu bekommen, wie gesagt, außer Bundesliga von den Steelers die Insights zu bekommen. Um mit dir deine Einblicke als Pitching-Coach dann auch nochmal auf die Verletzung und generell auf die MLB zu bekommen. Und dafür, wie gesagt, besten Dank. Du bist immer ein sehr gern gesehener Gast bei unserem Podcast. Und wir drücken den Hamburg Steelers natürlich die Daumen.
Ja, super. Danke euch für die Einladung. Danke dir für die schöne Sendung. Und wie gesagt, ihr auch gerne in Hamburg gesehen. Und wenn ihr mal jemanden braucht, sagt ihr gerne Bescheid, komme ich gerne wieder. Also wie man ja gemerkt hat, ich kann ein bisschen reden und rede auch ein bisschen viel. Von daher bin ich da gerne zu bereit, auch gerne nochmal zu kommen, wenn ihr was habt. Und herzlichen Dank auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht.
Gerne, gerne. Und ja, liebe Community, folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram. Abonniert natürlich unseren Podcast auch sehr, sehr gerne. Wenn es euch gefällt, dann lasst gerne auch natürlich eine Bewertung da. Wenn ihr in Ballparks unterwegs seid, in Hamburg, woanders oder halt in Amerika, dann markiert uns gerne. Wir stellen das auch in unseren Stories natürlich hoch. Und die Folge wird jetzt heute beendet von einer aus unserer Community, und zwar Ball Around Jan. Der war nämlich jetzt in der Nacht, oder nicht in der Nacht, am Dienstagabend um 20.10 Uhr deutscher Zeit im Home-Opener der Boston Red Sox gegen die Orioles. Der berichtet dort nochmal, was er an diesem Home-Opener erlebt hat. Und damit sage ich bis nächste Woche, dann wieder mit Lukas, der dann hoffentlich den Umzug vollzogen hat. Und habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Hallo Niklas, hallo Lukas, hallo Bases Loaded Community. Ich, Ballaround Jan, war gestern beim Home Opener der Boston Red Sox gegen die Baltimore Orioles und möchte über kleine Eindrücke schildern, um euch Fans ein bisschen mitzunehmen, was dort so abging und wie das so verlaufen ist. Ja, zunächst einmal, das ist mein zweites Mal Fenway Park. Ich war 2022 schon mal da bei einer Serie gegen die Rays. Das war sogar am 4. Juli. Und so wie damals auch jetzt im Homeopener, die Crowd, die war Wahnsinn, die war da. Es war auch fast ausverkauftes Haus. Und natürlich auch Bombenwetter gewesen. Also das war ein perfekter Tag für Baseball auf jeden Fall. Und die Fans hatten auch alle Bock auf Baseball, das hat man gemerkt. Wurde auch wieder der Beachball ins Stadion geschmuggelt, was ja man oft sieht. Und ja, das Ganze hat eigentlich angefangen mit einer Zeremonie. Es wurde einerseits Tim Wakefield erinnert, der ja letztes Jahr im Oktober von uns gegangen ist. Es war ja einer der berühmten Knuckleballwerfer für die Boston Red Sox. Viele werden ihn bestimmt kennen. Und zudem war das 20-jährige Jubiläum der 2004 Championship-Teams. Und da waren auch nochmal ein paar Legenden. Da wurden geehrt, haben sich vorgestellt. Ja, auf jeden Fall ziemlich nett, was sie da aufgezogen haben. Mit einem großen 2004 Championship-Banner am Green Monster. Auf jeden Fall, also war auf jeden Fall sehenswert. Deshalb hat sich auch der First Pitch um circa 20 Minuten nach hinten verschoben. Und fing dann somit um, ja, 14.30 Uhr an. Aber ja, gut, kurz zum Spiel. Mit zwei Hits gewinnt man kein Baseballspiel. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Es wurden zwei Error gezählt für die Red Sox. gefühlt waren das aber vier, weil ja, da gingen mehr wie zwei Bälle auf jeden Fall durch, wurden aber nur als Error gewertet, zwei davon. Ja, war nicht schön anzusehen. Die einzigen mit einem Hit war Casas, First Base, und O'Neill mit einem Home Run direkt im ersten Inning, was einmal übers Monster ging und sogar eine Autoscheibe zerstört hat. Von da an habe ich gedacht, oh, es könnte was gehen heute für die Red Sox. Die letzten Spiele alle ziemlich stark. Zwei Shutouts davon gewesen gegen die Ace und gegen die Mariners. Und gegen die Angels auch sehr gut gespielt. Und ja, im zweiten Inning dann der Steal von Mullins und das Double von Cowers. Und da stand schon 1-1 und alles wird ausgeglichen gewesen. Im vierten Inning dann noch zwei weitere Runs gegen die Red Sox. So wie im 7., 8., 9. sind sie auseinandergefallen. Ja, muss aber auch sagen, das Pitching von Orioles, Burns, war einfach on fire. Mit einem ERA von 1.93 und zwei zugelassen, ein Run kassiert von O'Neill den Home Run und hat 7 Innings gepitcht. Also ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich starke Leistung. Ich habe mich nur gefragt, wo ist Devers, wo ist Yoshida, wo ist Rafaela, wo sind die Hits? Nichts. Gehen alle 0-4, 0-3. Also die Offensive, die hat absolut geschlafen. Und war natürlich sehr enttäuschend, weil mit so einer Offensive kann man kein Spiel gewinnen. Und mit zwei Hits erst recht nicht. Und da müssen sie für das zweite Spiel in der Serie auf jeden Fall, ja, was zulegen. Zudem die Nachricht ja erst kam, dass Jackson Holiday hochgezogen wurde von den Orioles und wohlmöglich im zweiten Spiel, was heute Abend stattfindet, da schon zum Einsatz kommen könnte. Und wenn das so wäre, wäre es natürlich mega, weil so jemand live zu sehen, muss einfach sein, egal für welches Team so ein Top-Prospect spielt. Also da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gehypt, wenn er heute Abend spielt. Und hoffe natürlich auf eine bessere Defense der Red Sox als gestern Mittag. Ja, was kann ich zum Abschluss noch sagen? Kommt alle in Fenway Park. Auch wenn ihr kein Fan der Red Sox seid, jeder muss mal in Fenway Park. Es ist eine mega Atmosphäre, eine mega Stimmung, ein wunderschönes Stadion. Also Geschichte pur. Man kommt auf jeden Fall auf seine Kosten und wird garantiert nicht enttäuscht. Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei euch zwei, Lukas, Niklas, dass ich hier einen kurzen Talk halten durfte über meine Erfahrungen vom Home Opener der Red Sox gegen die Orioles und hoffe, dass ich einen kleinen Einblick geben konnte in mein Erlebnis. Und ja, dann sage ich nur noch Let's go Red Sox und ciao.